Gut, ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zur Predigt. Irgendwo düdelt es noch. Ah, da drüben, okay. Gut. Ja, also nur noch eine kleine Vorbemerkung. Meine Frau hat euch ja eben von dem Thema Jobwechsel erzählt. Könnt ihr eher so für euch behalten. Jobwechsel ansteht. Und Dagi macht sich schon Gedanken für, wenn es passieren sollte. Für mich ist aber noch die Frage, ob es überhaupt passiert. Und von daher einfach nehmt es so als Zeugnis, wie Gott sich einfach um Dinge schon kümmert, die noch gar nicht feststehen, wo er einfach Frieden gibt für Probleme, die schon in der Zukunft gesehen werden, die vielleicht gar nicht kommen werden. Aber behaltet es einfach für euch. Genau. Okay, ja, herzlich willkommen zum Thema Pfingsten. Jetzt habe ich den Drücker. Moment. Hier. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Thema Pfingsten. Ich bin. Okay, jetzt müssen wir. Entschuldigung, ich. So besser wahrscheinlich, ne? Dann schlackert das Kabel ein bisschen, aber der Stecker bewegt sich nicht. Genau, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt fast 30 Jahre Christ, würde ich so sagen, so roundabout. Und das Thema Pfingsten bzw. das Kommen des Heiligen Geistes ist für mich trotzdem immer noch ein gewisses Mysterium. So nicht unbedingt theologisch, also klar, da hat man auch so seine Fragen, aber wie ist das denn mit dem Heiligen Geist praktisch in meinem Leben? Ja, also wie sieht das konkret aus? Wie arbeitet er mit mir zusammen? Wie arbeite ich mit ihm zusammen? Und vielleicht geht es uns dann manchmal eher in so, ja, also dass wir so denken, okay, bezogen auf dem, was Klaus heute Morgen gesagt hat, hier, wir waren alle vom Heiligen Geist, also der Lehrer liest, alle waren vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Was will uns die Heilige Schrift damit sagen? Fremdsprachenpauken ist überflüssig. Ne? Also, dass wir vielleicht gar nicht so richtig oft verstehen, was will denn die Bibel uns überhaupt sagen mit dem, was sie über den Heiligen Geist sagt. Und so würde ich mich selbst einkategorisieren, dass ich da noch sehr auf der Suche bin, was sagt denn die Heilige Schrift und wie, was bedeutet das praktisch für mein Leben? Und wenn ich heute hier zu euch rede, dann rede ich als einer, der da auch noch am Lernen ist und forschen ist. Und deswegen nehmt das, was ihr heute hier so hört, als das eines Forschenden und Lernenden. Und wenn ihr denkt, das ist gut, dann integriert es in euer Leben. Und wenn ihr denkt, nee, das ist nicht gut, dann kommt auf mich zu und sprecht mit mir und fragt, warum ich das jetzt so gesagt habe oder fragt nach. Und wir können zusammen uns auf die Suche begeben und zu erforschen, was will eigentlich der Geist heute mit uns zusammen machen. Ich habe eine ganz einfache Stelle für die Predigt heute. Und trotzdem ist das unglaublich groß. Und wir werden unglaublich viel durch die Bibel hüpfen, um das zu verstehen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, 17, der zweite Teil. Es ist noch nicht mal ein ganzer Vers, es ist der zweite Teil von dem Vers. Ich lese mal ab Vers 15. Da steht, jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und jetzt kommt der Vers, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. In diesem ganzen Abschnitt, also in dem Kapitel 3 dieses Briefes, vergleicht Paulus den Bund des Gesetzes, den die Israeliten damals bekommen haben, mit dem Bund des Geistes, was die Christen bekommen haben. Und sagt, dieser Bund damals war schon herrlich. Mose musste sein Gesicht verhüllen, weil er so mit Herrlichkeit vollgesogen wurde, als er bei Gott war. Aber der Bund, das Gesetz des Geistes, ist noch mal viel, viel herrlicher als das, was damals da entstanden ist. Und ein Kennzeichen dieses Bundes ist die Freiheit. Und um das jetzt ein bisschen heute zu verstehen, möchte ich gerne mit euch drei Punkte besprechen. Der eine Punkt ist, also wir gucken uns nur diesen Vers an, wo der Geist des Herrn ist. Wir wollen einfach uns mal angucken, was ist denn überhaupt der Geist des Herrn? Was meint Paulus hier damit, aber was meint die Bibel insgesamt damit? Dann die zweite Frage, um das zu verstehen, wo? Also ich muss ja verstehen, wo, also wenn ich wissen will, wo die Freiheit ist, muss ich verstehen, wo sich dieser Geist befindet. Das wollen wir einmal auch drüber reden. Und als drittes, was ist überhaupt mit dieser Freiheit gemeint? Und im Grunde, als ich mich da dran gesetzt habe, fand ich den dritten Punkt eigentlich den schwierigsten. Aber da komme ich gleich zu. Okay, der Geist des Herrn, der taucht in der Bibel unglaublich oft auch. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, AK. Also wird in der Rap-Szene, AK, Trombone, Shorty und keine Ahnung, wen es da alles so gibt. AK ist Englisch für also known as, also auch unter dem Begriff in der Bibel vorkommt. Und ich habe einfach mal die ganzen Namen, die der Heilige Geist in dieser, oder der Geist des Herrn bekommt, euch hier auf dieser Folie präsentiert. Also, Geist des Herrn ist eigentlich ein Begriff aus dem Alten Testament, viel genutzt in Richter und Samuel, und da liest man davon, dass die Propheten, der Geist des Herrn kam über die Propheten. Ja? Da wird er sehr oft genutzt, aber in Jesaja, also der Vers, wird er in einem kurzen Abschnitt gleichzeitig genutzt. Da kommt der Geist des Herrn und auch der Geist seiner Heiligkeit. Andere Übersetzungen sagen hier auch schon der Heilige Geist. Also wir merken, okay, der Geist des Herrn ist der Heilige Geist. Jesus selbst nennt diesen Heiligen Geist, also wir begegnen ihn direkt am Anfang des Neuen Testamentes, in Matthäus 1,18, wo er zusammen mit Maria Jesus zeugt. Jesus nennt ihn selbst als den Beistand, den Fürsprecher, Tröster, Sachwalter. In Johannes 14 spricht er sehr viel über diesen Geist. Anschließend sagt er, er ist der Geist der Wahrheit. Paulus nennt ihn im Neuen Testament auch Geist des Lebens oder Geist der Sohnschaft, der uns hilft, wirklich Papa zu Gott, dem Vater zu sagen. Und dieser Geist ist direkt schon am Anfang da. Wir lesen direkt im zweiten Vers der Bibel, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und der Geist ist auch im letzten Kapitel der Bibel da, wenn wir lesen, der Geist und die Braut, die Gemeinde sprechen, kommen. Und wir merken schon hier, der Geist des Herrn, der Heilige Geist, ist ein unglaublich aktiver und mit unterschiedlichen Aufgaben betrauter Geist, der an unterschiedlichen Stellen, sage ich mal so, der Bibel mit unterschiedlichen Aufgaben betraut ist und diese auch umsetzt. Wie der Name schon sagt, ist der Geist des Herrn, der Heilige Geist, ist Gott. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Also diese Dreieinigkeit ist ja unglaublich schwer zu verstehen eigentlich. Ja, also der Heilige Geist ist Gott, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, aber sie sind nicht das Gleiche. Aber mein erster Punkt ist, er ist wirklich Gott. Der Heilige Geist ist Gott, mit keinen Abstrichen. Er ist nicht teilweise Gott, vielleicht nicht allmächtig oder so, sondern er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er hat die ganzen Eigenschaften, die Gott hat, hat der Heilige Geist auch. Ja, also das ist sehr wichtig zu verstehen. Der zweite Aspekt, also ich hatte hier noch Apostelgeschichte 5, Vers 3 und 4. Also es gibt verschiedene Stellen auch, wodurch man das herleiten kann, dass das wirklich Gott ist. Ja, also Jesus stellt sich auf die gleiche Stelle, also auf die gleiche Ebene wie den Heiligen Geist. Und auch Petrus in der Geschichte von Hananias und Sapphira sagt zu dem Hananias, du hast den Heiligen Geist belogen. Er nutzt erstmal das Wort Heiligen Geist. Und ein Vers oder ein Satz weiter sagt er, du hast Gott belogen. Also man kann aus verschiedenen Stellen auch das nochmal konkret ableiten, dass der Heilige Geist wirklich Gott ist. Das wird jetzt zu weit gehen, das alles auseinander zu dröseln, aber das kann man schon an der Bibel auch nochmal nicht nur durch den Namen ableiten, sondern einfach durch das, wie er vorgestellt wird und wie die Menschen, beziehungsweise wie Jesus auch mit ihm umgeht. Der zweite Punkt, er ist eine Person. Und jetzt wird es schon ein bisschen spannender, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ein Geist, also ich bin noch keinem Geist begegnet, ich weiß nicht, ob ihr jemandem Geist begegnet sind. Der Begriff ist für uns eher so ein bisschen schwabbelig und wabbelig. Wenn wir in die Übersetzung gehen, dann ist es ja auch eher der Begriff, also Wind, Hauch, der genutzt wird, um diesen Begriff Geist zu definieren. Und dieses Bild zeigt es ja, er ist halt nicht der Sohn, er ist auch nicht Gott der Vater. Und jetzt ist es halt interessant, wie können wir denn nachweisen, dass es wirklich eine Person ist? Jetzt schlage ich euch nochmal mit dieser Folie, aber keine Angst, die jetzt kommt. Da müssen wir jetzt nicht konkret drauf eingehen. Aber das sind alle, nicht alle Verse, aber alle Dinge, die der Geist im Neuen Testament so macht, mal rausgesucht. Also, er zeugt von Jesus, er leitet Gläubige, er redet über Dinge, er ermuntert Christen, er verhindert manche Sachen. Ganz spannend finde ich auf der rechten Seite, in 1. Korinther 12, Vers 11, verteilt er nach seinem Willen Gaben. Ein Geist, ein Hauch, ein Prinzip, eine Kraft hat keinen Willen. Die kann man sich untertan machen. Aber eine Person hat einen konkreten Willen. Und hier sagt die Schrift, dass der Geist nach seinem Willen das verteilt. Der ist in Übereinklang mit Gott, dem Vater, er ist im Übereinklang mit Jesus, aber der Geist hat einen eigenen Willen und verteilt es so, wie er denkt, dass das richtig ist. Wenn man jetzt hier noch weiter guckt, ich habe ja schon Hananias und Sapphira gesagt, wo Petrus sagt, ey, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Man kann keine Kraft belügen. Man kann eine Person belügen. Wir lesen weiter, dass man den Geist in Epheser 4 traurig machen kann. Man kann kein Prinzip traurig machen. Man kann nur eine Person traurig machen. Also, was ich damit einfach sagen möchte, dieser Geist Gottes, Geist des Herrn, der hier genannt wird, er ist gleichzeitig Gott, also nein, er ist Gott und er ist eine Person, die denkt und die handelt. Okay. Also wir haben schon jetzt konkret herausgefunden, was mit dem Geist des Herrn wirklich gemeint ist. Wo ist der Geist des Herrn? Im Alten Testament sehen wir das, direkt am Anfang hatte ich ja schon gesagt, er schwebt über den Wassern. Er ist da. Und wenn wir dann so weiter durch das Alte Testament gehen, sehen wir an unterschiedlichen Stellen, wie er immer wieder temporär auf Menschen kommt und sie zu bestimmten Aktionen, zu Handlungen, zu ihrem Dienst befähigt. Ja, das zum Beispiel Mose, Josua, ne, Leitungsfähigkeit gibt er ihnen, also die Möglichkeit, Menschen anzuleiten, mitzunehmen. Er befähigt sie auch, unten sehen wir zum Kampf, die Richter. Da sieht man oft, dass sie wirklich vom Geist des Herrn erfüllt für den Kampf vorbereitet werden. Wir sehen in der Stiftshütte, wie sie Kunst, Kreativität, handwerkliches Geschick bekommen, um die Aufgaben zu erfüllen. Er befähigt sie damit. Der Biliam, der will oder soll eigentlich das Volk verfluchen, aber er wird vom Geist des Herrn erfüllt und kann sie nur segnen. Genau das Gegenteil. Sie bekommen Weisheit. Die Propheten erhalten Worte von Gott durch den Geist. Und sie sind Sprachrohr Gottes. Also wir sehen, dass er sehr aktiv da ist, aber immer nur temporär auf Einzelnen, hier und da. Im Neuen Testament finden wir ihn direkt am Anfang, hatte ich schon gesagt, bei der Maria, 1 Vers 18, zeugt er Jesus zusammen. Und dann kommt er auf Jesus, zum Beispiel in Matthäus 3, 13 bis 17, in Form einer Taube und bleibt auf ihm. Der Geist führt ihn in die Wüste, wo er 40 Tage fastet. Und dann beginnt sein Dienst, der geleitet ist auch vom Heiligen Geist. Und das Krasseste, wenn wir auch jetzt Korinther 3, 16 lesen, der Geist wohnt in jedem, der Christ ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit, dass ihr wisst, dass Gott in euch wohnt. Gott in seiner ganzen Wesen, nicht eine abgespeckte Version von Gott, wohnt in euch. Als ich darüber nochmal so nachgedacht habe, ja, das sprengt mein Denken. Ja? Und ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden, was ich euch gerne vorlesen möchte. Gott wohnt in uns. Wir werden nicht nur von einer Kraft beseelt, sondern Gott, der Heilige Geist, hat Wohnung in uns gemacht. Das ist ein gewaltiger Unterschied, der einen enormen Einfluss auf unsere Lebenspraxis hat. Denn wäre der Geist lediglich eine Kraft, die in mir wirkt, könnte ich meine eigenen Pläne ausführen und mir dabei diese Kraft nutzbar machen. Also deswegen ist es halt so wichtig, dass wir wissen, das ist nicht irgendwie eine Kraft oder sowas und ich nutze das aus. Dann wäre nämlich ich immer noch der Impulsgeber und der Handelnde. Wenn aber Gott selbst in mir wohnt, muss er es sein, der meine Überlegungen, meine Taten kontrolliert und steuert. In diesem Fall bin ich nur das Werkzeug, das er verwendet. Ist es nicht ein großer Unterschied, ob ich als Geschöpf den Schöpfer für meine Zwecke benutzen will oder ob der allmächtige Gott mich in seiner Gnade gebraucht, um seinen Willen zu tun? Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist da einfach, dir ist alles möglich, der daran glaubt. Es kommt nicht auf deine Fähigkeit an, auf das, was du alles gut kannst, sondern es kommt allein darauf an, dass du sagst, je nachdem, ob man den Heiligen Geist direkt anspricht oder Jesus, das ist ja bei uns noch so ein bisschen schwierig, ob man sagt, ich bin hier dein Gefäß und du kannst, wir wollen zusammenarbeiten. Ich glaube, der Heilige Geist ist ein Gentleman, wie Gott insgesamt ein Gentleman ist. Er wird niemals dich überstimmen bei deinen Entscheidungen. Er wird niemals dir irgendwas aufzwängen, was du nicht willst. So ist Gott einfach nicht. Sondern er wartet darauf, dass du freiwillig sagst, hier Gott, ich bin hier und jetzt darfst du mit mir machen, zusammen, wir dürfen zusammen machen, was du willst, nicht was ich will. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und er steht auch gleichzeitig, wir sind ja immer noch bei dem Punkt, wo ist er? Also er ist in dir drin, wenn du Christus Jesus angenommen hast. Aber er steht gleichzeitig auch immer noch in der Verbindung mit Jesus und dem Vater und kann uns die Worte, die er da hört, mitgeben. Gut, also wir wissen jetzt, wer er ist, wir wissen jetzt, wo er ist. Und jetzt kommen wir noch zu dem schwierigsten Punkt. Was ist mit der Freiheit gemeint? Und für mich stellte sich so ein bisschen in den Gesprächen, die ich vorher zum Beispiel auch in meiner Familie geführt habe oder mit Freunden, so die Frage ist, ist Freiheit eigentlich relativ? Ja, also ich meine hier, das ist der Mauerfall 1990, würden alle sagen, yo, die Leute, die vorher im Osten gewohnt haben, die haben Freiheit erlebt. Die Mauern sind gefallen, die haben Freiheit erlebt. Da sind wir uns wahrscheinlich noch relativ einig. Frage ich aber meinen Sohnemann, was Freiheit ist, dann wird das wahrscheinlich rauskommen, so viel Süßigkeiten essen wie möglich und länger als 8 Uhr aufbleiben. Das ist Freiheit. Frage ich meine Frau, was ist Freiheit, sagt sie, um 8:30 ins Bett zu gehen. Also wir merken schon hier, Freiheit ist sehr dehnbar. Ja? Nicht-Christ würdest du fragen, guck dir mal die Christen an, der wird sagen, oh Mann, die Christen mit ihren ganzen Geboten und alles, was sie machen müssen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ein Christ wird das nicht sagen. Ja? Aber ja, was ist denn dann Freiheit? Ist Freiheit dann, so viel Geld wie möglich zu haben? Denn mit Geld habe ich ja Freiheit. Ich kann mir leisten, was ich will. Ich kann in Urlaube fahren. Ich kann mir schicke Autos, Häuser oder sonst was kaufen. Ist das Freiheit? Wahrscheinlich würden manche sagen, jo, und können mit ihrer eigenen Kraft und sowas dann richtig reinhauen, die ersten 20 Jahre richtig Karriere machen, viel Geld aufs Konto bekommen. Haben sie dann die Freiheit? Die Frage ist dann, okay, man bekommt auf einmal die Diagnose Krebs. Oder, wie Marco letzte Woche erzählt hat, dass ihm auf einmal ein Auto entgegengeflogen kam. Kann nichts dafür. Und auf einmal ist man ans Krankenbett gefesselt. Das heißt, okay, Freiheit definiert sich aus Geld haben und gesund sein. Ist das Freiheit? Naja, dann gibt es da noch den Tod. Und bei dem stellt sich mir die Frage überhaupt, sind wir Menschen überhaupt in irgendeiner Form frei? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, irgendwie frei zu werden? Denn jeder muss sterben. Haben wir die Freiheit, zu sagen, nee, ich sterbe heute nicht, bums, Herz aus, fertig? Nee, ich habe die Freiheit nicht. Und ich könnte euch jetzt noch viele andere Sachen so aufzählen, wo wir merken, wir Menschen, wir können uns bestimmte Bereiche vielleicht Freiheit schaffen. Ja. Ein Millionär hat eine andere Freiheit als jemand, der im Slum in Brasilien wohnt. Auf jeden Fall würde ich euch direkt zu. Aber die absolute Freiheit haben wir nicht. Und wenn wir jetzt mal in die Bibel schauen, was Gott meint, was ist denn mit der Freiheit gemeint, dann müssen wir, glaube ich, auch einen Perspektivwechsel vornehmen. Und zwar müssen wir durch die Brille Gottes mal auf die Erde gucken. Und ich möchte euch ein bisschen mit reinholen, ja, dass wir mal überlegen, Gott hat die Welt geschaffen. Er hat die Menschen geschaffen. Und sagte, es war alles sehr gut. Und dann kommt dieses, was der Satan da reingepflanzt hat. Und Gott sieht einfach, wie die Menschen sich selbst umbringen. Er sieht, wie sie sich belügen. Er sieht, wie sie sich gegenseitig kaputt machen, wie Kriege da sind. Und das tut Gott unglaublich weh. Und er überlegt, hey, wie kriege ich denn für diese Probleme eine Lösung? Wie kriege ich durch diese Gefangenschaft, die Menschen durch diese Sünde, ja, Sünde heißt ja Zielverfehlung. Wie kriege ich das einfach los? Und wenn wir von Gottes Seite den Begriff Freiheit definieren, dann müssen wir das Bild im Auge haben. Und er sagt, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also es sagt natürlich der Paulus, sagt nicht Gott. Freiheit für Gott ist dann, wenn seine Kinder wieder in ihre ursprüngliche, wenn seine Schöpfung wieder in ihren ursprünglichen Zustand kommt. Ja? Wenn die Menschen, die er eigentlich für sich geschaffen hat, um in Gemeinschaft für sich zu leben, wenn die frei sind, wieder zu ihm zu kommen, wenn dann nichts mehr zwischen sich steht, das ist für Gott Freiheit. Das ist das, was gemeint ist, wenn die Bibel über Freiheit spricht. Keine Sünde, kein Gesetz mehr und auch kein Tod mehr, keine Trennung mehr von mir. Und diese Freiheit, die wir Kinder Gottes jetzt dadurch haben, ist fragil. Wir können auf zwei Seiten von diesem Freiheitspferd runterfallen. Der eine ist in Galater 5, 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Ich bin komplett frei von Gesetz und kann das natürlich auch missbrauchen, indem ich mich wieder in den Mittelpunkt stelle, indem ich wieder sage, ich darf jetzt handeln. Ich kann jetzt handeln. Es geht um mich. Ich glaube, wir in unseren Kreisen haben damit weniger das Problem. Und wenn ihr aber merken solltet, dass ich auf dieser Seite vom Pferd runterfalle, dann würde ich mir wünschen, dass meine Frau mir sagt, ey, guck mal da, deine Freiheit, missbrauch die nicht. Oder wenn ihr als Gemeinde oder als mein Hauskreis sagt, hey, pass mal hier auf. Ich weiß nicht so ganz genau, ob das mit Freiheit gemeint ist, was Gott gerade sagt. Dafür sind wir als Gemeinde auch zusammengestellt, um uns da gegenseitig zu unterstützen. Die andere Seite des Pferdes ist aber, zur Freiheit hat Christus uns berufen, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei bringen, zwingen. Der Teufel kann nichts mehr an unserer Stellung tun. Aber was er machen kann, ist, dass er unsere Freiheit, die wir jetzt schon haben, immer wieder versucht wegzunehmen. Und ich glaube, das ist so der größte Angriffspunkt, den wir aktuell, mit dem wir zu kämpfen haben. Dass der Teufel versucht, unsere Freiheit, die wir als Kinder Gottes haben, einzuschränken. Und ich möchte jetzt im letzten Teil noch kurz praktisch drauf eingehen, was könnte das denn sein? Also was will mir zum Beispiel die Freiheit rauben? Ja, das kann natürlich Süchte sein, ja? Also Drogen, Alkohol, Pornografie, das Handy ist vielleicht für manche auch ein Problem, dass es einfach da ist. Ne? Es raubt meine Freiheit, die ich in Christus habe. Ich drehe mich nicht mehr um Gott, sondern darum. Es können natürlich okkulte Bindungen sein. Das ist hier in der westlichen Welt ja auch etwas eher, was wir auch nicht so kennen, eher nach Afrika definieren, sag ich mal so. Ich glaube aber auch heutzutage gibt es immer noch Probleme in diesem Bereich. Nicht, dass wir von Dämonen besessen sein können, aber dass Dämonen doch unser Leben auch schwer machen können und unsere Gedankenwelt angreifen kann, in dem Sinne, dass da Freiheit geraubt wird. Geld, Besitz kann unsere Freiheit unglaublich rauben. Gott ist nicht dagegen. Ich erinnere an die Predigt von Harald, die ich sehr gut fand zum Thema Geld. Dass wir reich sind oder dass wir, aber wenn sich alles nur noch darum dreht, ja? Wenn unsere Entscheidungen, nicht Gott zu folgen, nicht mehr frei sind, sondern von dem Götzen, dann ist das ein Problem. Und das dreht sich ja noch weiter in unsere Urlaube. Was steht mir, was denke ich, was mir zusteht? Ein gesundes Mittelmaß zu finden. Ja? Unsere Gesundheit kann genauso gut ein Zentrum unseres Lebens stehen. Ja? will ich jetzt nicht dagegen sagen, dass wir nicht mehr zu Ärzten oder sonst was gehen sollen, ne? Aber es kann sein, wenn sich alles nur noch darum dreht, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass Gott aus dem Zentrum raus ist. Unsicherheit über meine Identität. Bin ich mir wirklich bewusst, dass ich ein Kind Gottes bin, dass Gott mich erwählt hat und mich super gut geschaffen hat, mit allem ausgestattet hat, was er für mich vorbereitet hat? Wenn ich mir darüber nicht sicher bin, dann beeinflusst das mein Denken, mein Handeln. Ich denke, ich bin nichts, ich kann nichts und so weiter und so fort. Und das sind aber Lügen. Wir glauben da Lügen und nicht das, was Gott über uns denkt. Und das wird sich in alle Bereiche ausdehnen. Im Umgang mit den Menschen bin ich unsicher. Im Dienst in der Gemeinde sage ich, nee, kann ich eher nicht, sind andere viel besser. Und solche Sachen. Also wir müssen, unsere Identität kann ein Freiheitsrauber sein. Traditionen. Gibt es gute Traditionen und es gibt schlechte Traditionen, wo man einfach sauber eine Linie ziehen muss und überlegen muss, wo raubt die eine meine Freiheit und wo hilft die andere, meine Freiheit zu leben. Ein falsches Gottesbild, ja, kann auch ein Freiheitsrauber sein. Ich erinnere beim Thema Unvergebenes auch nochmal an die Predigt von Wolfram, wo wir merken einfach, wenn wir verletzt worden sind und das nicht vergeben, dann schadet es uns am meisten eigentlich, weil wir sind nicht frei. Wir sind gebunden an diese Verletzung und trauen uns nicht davon oder sind einfach da entsprechend gebunden. Ängste können uns so binden, dass da einfach die Freiheit nicht mehr möglich ist. Wir kennen es aus der eigenen Familie. Das Thema Glauben bzw. Unglauben. Wir wissen unglaublich viel über Gottes Wort. Aber wenn es darum geht, das in die Praxis zu bringen, wenn es wirklich heißt, bete oder komm zu mir, wer zu mir kommt, die werde ich nicht hinausstößen, oder Gebetserhörungen entsprechend, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird alles andere zuteil. Wir müssen uns erstmal absichern, bevor wir zum Gottesreich, nach dem Gottesreich trachten. Also der Frage, ob das, was ich weiß, nicht nur Wissen ist, sondern auch, das, ob das wirklich Glauben ist. Ob ich bereit bin, wirklich an das zu glauben, was in Gottes Wort drinsteht und alles hinten anzuschließen. Äußere Umstände, ja, können auch ein Freiheitsrauber sein. Ich sage, oh, meine Ehe ist so schlecht. Ach, wenn die besser wäre, dann, ne? Also dieses Wenn, dann. Oh, meine Gemeinde ist so doof. Wenn die besser wäre, dann wäre ich natürlich auch so, ne? Also ich mache alles andere um mich rum schuldig und merke aber gar nicht, wie es meine Freiheit raubt. Ja. Also da gibt es unglaublich viele Punkte. Und ich will euch hier auch nichts einreden, sage ich mal so. Ne? Ich will jetzt noch an der letzten Folie die Frage oder einfach nur mal kurz durchgehen, wie werde ich denn frei? Und dann bin ich auch fertig für heute. Das Erste und das Wichtigste, was da dran steht, es ist kein Freischwimmer dafür notwendig, sage ich mal so. Also es ist nicht notwendig, dass wir jetzt ackern müssen für unsere Freiheit, sondern Jesus hat die Freiheit uns am Kreuz erkämpft. Er hat alles gemacht. Das Problem ist, ob wir das in Anspruch nehmen oder ob wir dieses Geschenk von außen bestaunen und aber noch eingepackt unterm Baum lassen. Ja? Also das ist mir ganz wichtig. Und wir haben natürlich auch durch den Vers gelernt, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Das heißt, wir wissen im Umkehrschluss, wenn der Geist in uns ist, dann kommt da auch immer mehr Freiheit rein. Wir lesen in anderen Stellen, auf die ich jetzt heute nicht so eingegangen bin, dass man den Geist dämpfen kann. Das heißt, ich lasse nicht so zu, dass er in meinem Leben arbeitet und spricht. Und das ist auch ein ernstes Thema, dass wir überlegen müssen, inwieweit lasse ich es zu, dass der Geist in meinem Leben wirklich der Herr sein darf. Und das hat mit dem Thema zu tun. dass wir wirklich aktiv daran arbeiten müssen, diesem Geist mehr Raum in meinem Leben zu geben. Ein weiterer Punkt ist, für manche Gebundenheiten, speziell auch so okkulte Sachen, aber auch generell andere Sachen, kann es sein, dass du Unterstützung brauchst. Also dass es nicht so einfach ist, mal eben, oh, ich werde jetzt frei, ich möchte jetzt frei sein, sondern es kann sein, dass Leute für dich beten müssen, mit dir zusammenkämpfen müssen, um in einem gewissen Bereich Freiheit zu bekommen. Und dann nimm das auch in Anspruch. Dafür sind wir Gemeinde, dafür sind wir unterschiedlich begabt, dafür sind wir an unterschiedlichen Stellen in unserem Leben und wir können uns da gegenseitig unterstützen. Ja, von den Ältesten, von euren Hauskreisen, von den Leuten, mit denen ihr so zusammen im Glauben seid, dass ihr mit ihnen zusammenkämpft, um diese Freiheit zu erreichen. Genau, frage den Heiligen Geist, frage Jesus, wo du in deinem Leben noch nicht frei bist, beziehungsweise was dich gefangen hält. Das wollte ich eigentlich gerade eben sagen. Also ich möchte euch jetzt nicht hier einreden, ihr seid unfrei. Also das nicht. Die Punkte, die ich da oben eben in der Folie gemacht habe, das sind so aus meinem Leben, denke ich, das mir begegnet ist, beziehungsweise was ich selbst erlebt habe. Wenn ihr jetzt gerade denkt, ich bin frei, ich fühle mich frei, dann ist alles gut. Aber man kann Gott, also, und wenn ihr jetzt genau wisst, an dem Punkt bin ich unfrei, dann ist das auch gut und hast schon mal direkt einen Anpackpunkt. Aber wir können Gott oder den Heiligen Geist oder Jesus auch konkret fragen, gibt es Stellen in meinem Leben, wo ich aktuell nicht frei bin? Wo mich Dinge behindern, wo ich nicht da bin, wo du mich eigentlich haben möchtest. Und ich glaube, Gott wird euch dann auch entsprechend leiten und das euch offenbaren. Ich habe bei einem Eheseminar das Prinzip 1, 2, 3 und weg damit. Das möchte ich euch jetzt gleich noch kurz vorstellen, um einfach Freiheit zu bekommen. Aber das ging halt da im Bereich Versuchung oder Prüfung, ging es da eher so, ne? Also einen Konflikt zu vermeiden, ne? Vorher da reinzusetzen. Ich zeige euch das gleich nur mal kurz. Es könnte halt eine Schablone, eine Hilfe sein, um einen bestimmten Punkt, wo ihr merkt, da ist keine Freiheit in euch, für euch, könnte euch helfen, davon zumindest frei zu werden. Ich zeige es euch jetzt direkt. Dieses Prinzip schließt oder ist eigentlich auf dem Vers aus Kolosser 2, Vers 14, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Mit er ist Gott gemeint. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und genau dieses Prinzip machen wir Gott quasi nach. Ja, also wir sagen einfach, in Jesu Namen nagle ich jetzt die Lüge, dass ich nichts wert bin, an dein Kreuz zum Beispiel. Oder nagle ich die Unfreiheit, dass ich dir noch nicht so richtig glauben kann, dass du wirklich für alles sorgst, nagle ich an dein Kreuz. Ja? Also ist das für jeden von euch, ist es was Unterschiedliches. Und ich breche jede Übereinstimmung, das ist der Schritt 2, die ich bewusst oder unbewusst mit dieser Lüge getroffen habe. Und ich tue Buße über meine Verbindung zu dieser Lüge. Also ich bitte Gott wirklich um Vergebung, dass ich seiner Wahrheit, seiner Freiheit in dem Bereich einfach nicht gefolgt bin, sondern dass ich den Lügen des Teufels geglaubt habe. Und als drittes, ich bitte dich, Vater, schicke diese Lüge von mir fort, dass ich nicht weiter da einfach mitlebe. Und Jesus hat den Sieg errungen. Und es kann sein, und das ist mein letzter Punkt auf der vorherigen Folie, sorry, dass ich nochmal zurückspringe, dass der Teufel euch immer wieder versuchen wird, damit zu attackieren. Und es kann sein, dass dieser Schritt immer wieder mal notwendig ist. Es kann sein, dass es von jetzt auf gleich geht, es kann aber auch sein, dass es ein längerer Kampf für euch wird. Aber, und darauf können wir uns feststellen, Jesus hat gesiegt. Er hat einen nicht nur gesiegt, mal ebenso ganz knapp, sondern er hatte einen triumphalen Sieg errungen. Und auf diesen Sieg dürfen wir stehen. Ich möchte gerne schließen mit dem Bibelvers, den Jesus gelesen hat, als er die Schriftrolle in der Synagoge bekommen hat, in Nazareth. Das steht in Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Und das ist im Grunde das, was Jesus, was Gott mit uns möchte. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und auf Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Und jetzt kommt, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Sorry, mich begeistert einfach so, wie Gott ist. Er will uns nicht nur frei machen, er will uns wirklich beschenken. Das ist die Freiheit, die sein Geist uns geben will. Und das können wir wirklich erfahren. Aber es ist einfach eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Es ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen muss. Wir können sagen, wir machen einfach so weiter und der Heilige Geist wird euch nicht überstimmen. Er wird euch einfach euren Weg weiter so gehen lassen. Aber ihr könnt halt auch sagen, hey, ich bin noch nicht zufrieden. Ich bin an der Stelle, wo ich bin, noch nicht zufrieden. Ich merke, dass ich selbst an so vielen Stellen noch nicht frei bin. Heiliger Geist, ich möchte, dass du einfach in meinem Leben wirkst und dass du mir das zeigst und dass ich da frei bin. Dass ich wirklich ein Werkzeug bin, wo du dich drüber freuen kannst. Und es kommt halt nicht auf das an, ob ihr hier vorne steht oder nur die Toiletten putzt. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Musik macht oder einfach nur eine Kleingruppe leitet oder was auch immer. Es kommt nicht auf eure Fähigkeiten an, sondern Gott hat euch einfach alle unglaublich lieb. Und er möchte mit jedem von uns, jedem von euch, einfach so seinen Weg gehen und jeden auf seine Art und Weise nutzen. Und ich segne euch einfach mit dieser Zusage, die Jesus hier gegeben hat oder die der Heilige Geist hier gegeben hat, dass ihr wirklich erlebt, dass ihr Kopfschmuck statt Asche habt, dass ihr Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt betrübten Geistes habt, dass ihr wirklich so eine Pflanzung Gottes, des Herrn, zu seinem Ruhm werdet. Amen.